Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zum Große Hochzeit, Kleine Hochzeit Podcast. Schaffe deinen schönsten Tag. Ich heiße Christian Bachmann und heute geht es um das Thema Flugangst. Warum eigentlich Flugangst? Ja, ich glaube, dass du als Zuhörer vielleicht auch mal in die Verlegenheit des Fliegen kommst und hast vielleicht sogar Flugangst. Und da durfte ich mit SJ sprechen. SJ steht für Sukce und Sukce ist Pilot und war mit seiner Frau unter dem Namen Wedding Pilots als Hochzeitsfotografen unterwegs. Dieses Amt haben sie 2019 niedergelegt und starten jetzt voll mit ihrem Produkt Cockpit Buddy durch. Dabei erfährst du viel über das Thema Flugangst und in diesem Podcast verrät dir SJ exklusiv ein paar wichtige Tipps und Tricks, wie du mit Flugangst oder allgemein mit stressigen Situationen umgehen kannst. Denn in seiner Ausübung als Pilot muss er absolut stressresistent sein. Und solltest du in die Flitterwochen fliegen, dann ist dieser Podcast für dich genau das Richtige. Und vielleicht sogar auch das Programm von Cockpit Buddy. Und wenn du jemanden kennst, der unter Flugangst leidet, dann empfehle ihm doch diesen Podcast oder hör dir auch den Podcast von Cockpit Buddy selbst an und empfehle diesen dann weiter. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast.
Sukce, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo Christian, yeah. Mein Name ist Sukce. Ich bin 40, wohne im schönen Stuttgart und bin verheiratet, erwarte unseren ersten Sohn jetzt hier im Frühjahr. Bin seit 8 Jahren Hochzeitsfotograf und Videograf und bin noch nebenberuflich oder hauptberuflich, wie man sehen möchte, bin ich noch unterwegs als Pilot. Arbeite bei einer deutschen Firma schon seit 2005, also schon fast 14 Jahre jetzt. Ja, und seit 2 Jahren bin ich auch noch Flugangstcoach, also ich mache sehr viele Sachen nebenbei.
Sehr krass. Wie ist das so mit Family und so viele Sachen nebenher machen, arg stressig?
Ja, also es macht natürlich auch Spaß, keine Frage. Natürlich muss man da achten, wo man die Zeit abknapst. Ne? Aber Fliegen macht mir Spaß. Ich fliege nur noch Teilzeit, Gott sei Dank. Aber auch das Fotografieren und das Filmen hat super viel Spaß gemacht. Und ich mache das ja mit meiner Frau zusammen. Von daher können wir die Zeit zusammen nutzen und auch das andere Business machen wir alles zusammen. Von daher können wir die Zeit sehr intensiv zusammen nutzen.
Krass. Wie ist es mit dem Zeitmanagement? Musst du da sehr aufpassen oder Termine einhalten und also einfach deinen gesamten Tagesplan, musst du den hart strukturieren oder kannst du doch relativ flexibel sein mit so vielen Aufgaben?
Na, die einzigen festen Termine sind halt die Hochzeiten und meine Flüge natürlich, klar. Und der Rest, ich habe noch so Gruppenflüge für Leute, die halt bei mir so ein Coaching machen, für die Leute, die Flugangst haben, die sind feste Termine, aber den Rest, die kann ich mir legen, wie ich möchte. Das ist das Gute daran, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist.
Ja. Sehr cool.
Ja, und das brauche ich aber auch, weil ich komme ja manchmal mit Jetlag nach Hause und dann muss ich erstmal schlafen und bin auch nicht wach, wenn ich möchte oder so. Von daher muss ich mir das schon gut anstellen. Aber ich muss mir das nicht so stundenweise einplanen, aber ich versuche schon das Beste aus meiner Zeit zu holen.
Sehr cool. Wie ist es, ich meine, mit einer Frau, die schwanger ist, mit 40, ist das so eine Gefahr für euch gewesen oder habt ihr da ein Risiko drin gesehen? Das ist ja schon, man sagt ja irgendwie, zumindest ist mein Stand so, dass es doch ein bisschen ein hohes Alter wäre oder auch nicht. Hattet ihr da Bedenken oder?
Ach so, mit der Schwangerschaft? Ja, also Jane ist jetzt jünger als ich noch, aber klar ist natürlich, man sagt so ab 35 eine risikoische Schwangerschaft, obwohl es heute die meisten Leute ja immer älter werden. Ja. Wir hatten jetzt keine Bedenken jetzt in der Hinsicht oder sowas. Ja. Wir haben uns gefreut, ne? Wir freuen uns total und sind total aufgeregt, positiv und freuen uns einfach auf den Kleinen und alles läuft so wie geplant, von daher sind wir da völlig entspannt.
Ja. Mega. Erzähl mal ein bisschen von deiner Karriere oder von eurer Karriere als Fotograf und Videograf. Wie seid ihr dazu gekommen? Was habt ihr gemacht?
Ja, wir haben vor 8 Jahren ungefähr angefangen. Es hat alles mit unserer eigenen Hochzeit angefangen. Und ja, wir sind 2 Asiaten, zwei südkoreanische Herkunft. Von daher, Fotografieren war schon immer eine Leidenschaft für uns. Und das wussten natürlich auch viele. Und haben die Freunde.
Klischee-mäßig.
Ja, jetzt, total klischee-mäßig, natürlich, klar. Die 2 Asiaten sind die Hochzeitsfotografen immer auf der Hochzeit, das ist schon mal sehr lustig. Ja, wir wurden dann oft gefragt, ey, ihr habt ja fotografiert so gerne, ihr habt eine Spiegelreflexkamera, kommt ja auf unserer Hochzeit ein bisschen fotografieren. Mhm. Und so hat das Ganze angefangen, so ganz klassisch, sag ich mal.
Okay.
Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, das hat uns total Spaß gemacht. Und dann haben wir angefangen, uns professionelles Equipment für die Hochzeit zu mieten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal so einen Probelauf und wenn uns das Spaß macht, dann machen wir es halt richtig. Ja, und dann hat uns das sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es richtig. Haben viel Geld in die Hand genommen, haben investiert, haben uns weitergebildet, viele Kurse besucht, Seminare, Workshops und so.
Was war so eine Hausnummer an Geld in die Hand nehmen? Was muss man da rechnen? Also ich meine, da hat ja keine Ahnung davon. Ne?
Also ich glaube, wir haben fast 50.000 investiert oder sowas.
Wow, krass. Was ist da so das Basis-Equipment, das mit 50.000 ist ja schon...
Ja gut, wir waren natürlich zwei Fotografen. Ne? Und jeder braucht natürlich... Wir gehen halt immer auf Nummer sicher. Wir wollten halt immer jeder eine Kamera haben, also jeder zwei Kamera, also jeder eine Ersatzkamera sozusagen. Mhm. Und dann halt, für uns war immer der Worst-Case-Szenario, was passiert, wenn eine Kamera komplett kaputt geht, wenn die uns runterfällt oder sonst irgendwas. Ja, und die Kameralinse und die Kamera kaputt ist. Mhm. Dann hast du halt Ersatzgerät, ja.
Ja.
Und ja, deswegen sind wir jetzt haben wir vier Kamera-Bodies, zig Linsen. Wir haben natürlich auch viel getestet, gute Computer brauchst du natürlich. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns viel durchprobiert leider, ja. Also wir haben auch viel gekauft, was halt nicht so viel genutzt hat, aber ja, wir haben uns durchgekämpft, ja. Aber sehr es war gut, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
Wie habt ihr es irgendwie geschafft, von, sag ich mal, No-Name-Fotografen zu einer schon guten Marke in sag ich mal, deutschlandweit eigentlich, mit Wedding Pilots, was ja eure Marke war oder ist noch aktuell. Wie schafft man das, da hinzukommen?
Es hat ein bisschen gedauert natürlich, klar, das geht nicht von heute auf morgen und es hat viel Spaß gemacht. Aber es gab so zwei Faktoren, die das sehr stark beeinflusst haben. Das eine war das Netzwerken, bis wir das verstanden haben. Also wir wussten am Anfang schon, Netzwerken ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir es probiert und haben dann so dermaßen eine kalte Dusche bekommen von anderen Kollegen, ja, dass wir gesagt haben, wir halten uns jetzt erstmal fern von anderen Kollegen. Ja.
Okay, lass mal da reinsteigen, weil das finde ich sehr interessant tatsächlich. Wieso kalte Dusche, Netzwerken, warum wichtig und...
Ja, wir haben natürlich uns gelesen, wie man das macht und so. Und dann hieß es halt, über Netzwerken ist das A und O. Und, und wir sind ja sehr, sehr kontaktfreudig, ja, und haben da auch gar kein Problem mit. Und dann haben wir uns in so einem Hochzeitsfotografenforum angemeldet. Und dann war es halt so Standard, dass du dich halt in so einem Beitrag halt mal kurz vorstellst. Und dann wurden wir so krass gebasht, dass wir halt uns Hochzeitsfotografen nennen, ja, obwohl wir noch nicht mal, keine Ahnung, zwei, drei Hochzeiten gehabt haben oder sowas. Ja. Und dann haben wir echt gedacht so, wow, wo sind wir denn? In was für eine Branche sind wir hier hineingeschlittert oder sowas? Dann haben wir uns erstmal zurückgehalten und haben eigentlich keinen Kontakt mit anderen Leuten gesucht. Und es kam dann erst durch so Seminare, Workshops, die wir dann besucht haben, dass wir dann Kontakt mit anderen Leuten hatten, die ein ähnliches Mindset hatten wie wir. Und dann haben wir ganz krass genetzwerkt. Dann haben wir hier Netzwerktreffen organisiert, hier in Stuttgart, deutschlandweit organisiert und so. Und dann hat man sich gegenseitig befruchtet, ja, was das Mindset angeht, was die Vorstellungen angeht. Man hat sich abgeglichen, hat sehr viel weitergebracht, ja. Und das war ein krasser Beschleuniger, muss ich sagen, dieses Netzwerk dann am Schluss, ja. Man muss halt die richtigen Leute treffen, ne? Ja, es gibt solche und solche natürlich, ne? Ja. Es gibt das eine Lager, die sind immer ein bisschen, ein bisschen negativ eingestellt, und das andere Lager ist halt sehr, sehr offenes und kreativ und versucht halt, sich weiter zu pushen. Ja, und wenn man da den Zugriff drauf hat, auf dieses Netzwerk und sich das erbaut, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, ne? Die Freundschaften sind gewachsen über Tage, Monate, Jahre hinweg, aber das ist so wirklich eins der wirklichen Asse, die wir quasi dann hier zugespielt bekommen haben und dann genutzt haben. Ja.
Aber es ist ja schon auch ein enormer Zeitfresser, so das Netzwerken, ja. So stelle ich mir das zumindest vor, wenn du, ich meine, ihr habt ja auch wirklich dieses Wedding-Meetup in Stuttgart und soweit ich auch weiß, das Deutschland-Wedding-Meetup mit organisiert auf jeden Fall. Das ist ja schon ein immenser Aufwand, den man da irgendwie noch betreibt zusätzlich. Wie kann man da sich so krass positionieren, dass man sagt, okay, wir organisieren das jetzt und wir haben noch einen Job und wir haben noch das, das verstehe ich echt noch nicht. Da würde ich gerne mal noch reingehen in das ganze Thema.
Na, also für uns war es erstens, hat es immer sehr viel Spaß gemacht zu organisieren und Leute kennenzulernen. Das war einfach schon mal ein Vorteil, ne? Wir hatten echt viel Spaß dran. Und klar war das natürlich viel Arbeit auch, ja, aber wir haben auch das dahinter gesehen einfach, ja. Am meisten hat es uns das gebracht. Wir haben sehr viele Leute kennengelernt, ja, aus unterschiedlichsten Bereichen und haben sehr, sehr viele Kontakte knüpfen können. Und das war für uns das A und O, ja, als wir es gemerkt haben, wie wichtig das ist. Und dann ist es natürlich, man macht ja immer dieses die Preis-Leistungs-Rechnung im Kopf.
Ja. Ja.
Und wenn du das mal machst mit dem Netzwerken, du kriegst ja nicht sofort eine Buchung darüber oder sowas, ne?
Ja.
Aber du zahlst auf so ein Konto ein und irgendwann kannst du das dann abbuchen. Und das hat uns die letzten Jahre, haben wir so viel davon zurückbekommen, exponentiell so viel, dass wir, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir noch viel mehr Zeit ins Netzwerk gesteckt, verstehst du? Wenn du weißt, was für ein Input du reingibst und was du dann rausbekommst, Output, Mhm. Einfache Rechnung. Ja? Mhm. Und wenn du das machst, dann ist es gar keine Arbeit, sondern es hat ja sowieso Spaß gemacht.
Ja.
Aber wenn du merkst, okay, deine ganzen Buchungen kommen aus deinem Netzwerk, ja, mhm. Du wirst einfach weiterempfohlen von deinen Kollegen, ja, ja. Nicht nur von deinen Bräuten und Bräutigam, sondern von den Kollegen, weil sie ja. dich mögen und weil sie die Arbeit schätzen und sowas, ja. Ja, weil sie dich als Kollegen schätzen, dann ist es also wirklich ein super, super großer Trumpf. Ja.
Also braucht man quasi gar kein eigenes Marketing mehr machen, sozusagen, sondern. Also im werbetechnischen Sinne in Google oder wo auch immer, sondern das läuft dann tatsächlich so, ja.
Also für uns war das halt so unser Weg. Der hat uns am meisten Spaß gemacht und genau, die meisten Buchungen kamen wirklich dann über unser eigenes Netzwerk dann, ja.
Richtig cool.
Ja, also 90% der Fälle kamen wirklich entweder über Empfehlungen von Bräuten, von ehemaligen Brautpaaren oder halt von Kollegen. Mhm. Und das war wirklich klasse, ja.
Super. Wie ist es, wenn wir schon die Brautpaare jetzt mal ansprechen? Es hören ja natürlich viele Brautpaare den Podcast. Was würdest du als so ein alter Hase im Business, ja, du hast ja wirklich schon, oder ihr habt ja schon viel mitgemacht, viel auch an Wandel erlebt, Technologiewandel und so weiter und so fort, ne? Was würdest du den Brautpaaren empfehlen? Worauf sollten die wirklich achten, wenn sie einen Fotografen haben? Ja, geht man da tatsächlich einfach nach dem Bildstil, der einem gefällt, oder kann man damit auch hart auf die Fresse fliegen?
Ja, sowohl als auch. Ne? Mhm. Also unser Ansatz war immer so, wenn das Brautpaar und wir uns verstehen, wenn wir uns vier gut verstehen, dann kommen auf jeden Fall gute Bilder dabei raus. Mhm. Ja? Weil das ist für uns das A und O gewesen, dass wir uns gut verstehen, dass die Chemie passt und dann entstehen gute Bilder. Weil sonst lässt uns das Brautpaar nicht so nah ran und wir können gar keine Emotionen einfangen. Mhm. Gestellte Bilder kann jeder irgendwie hin gut bekommen, sag ich mal. Ne? Das ist erlernbar und das ist kein Problem.
Ja.
Aber zum Beispiel diese Momente zu festzuhalten, das ist das, worum es uns ging hier, hauptsächlich, ja. Momente festzuhalten, die das Brautpaar halt noch nicht mal nach der Hochzeit wertschätzen kann, sondern vielleicht in 10, 20, 30, 40 Jahren oder sowas, ja.
Mhm.
So, unsere Mission war immer, wir möchten das Foto haben, dass zum Beispiel der eine Partner, wenn er am Sterbebett liegt und der andere ist schon verstorben, dass er dann anschaut.
Mhm.
Das war so unsere Vorstellung, ja.
Krass. Das ist ein krasser Ding, habe ich so noch nie gehört.
Mhm. Ja, also diese Vorstellung, du schaffst einen Wert, den die Leute noch nicht mal verstehen, ja, noch nicht mal sehen da drin, aber vielleicht in 10, 20, 40 Jahren oder sowas, ja, wenn fast alles weg ist, dieses eine Foto, das war unser Ziel, dieses eine Foto, diesen einen Moment festzuhalten und woran sich dann immer erfreuen kann. Ja.
Ja. Also ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen, weil wir das nur hören, aber der SJ sitzt hier mir gegenüber und wirklich der hämmert seine Argumente hier gerade in die Faust rein und sagt es mit so einer Überzeugung, dass ich hoffe, das kommt da echt an, das ist echt wirklich authentisch, mega cool. Warum, wenn das so erfolgreich läuft, warum sagt ihr jetzt, wir machen da jetzt irgendwie so einen Cut? Weil tatsächlich 2019 habt ihr für euch beschlossen, wir reduzieren und geben es sogar auf.
Ja, das ist uns nicht leicht gefallen. Also ich meine, Jane ist jetzt schwanger, aber das war schon vorher ist die Entscheidung gefallen.
Mhm.
Und wir haben ja dieses andere Unternehmen noch gegründet mit Cockpit Buddy.
Mhm. Und gehen wir gleich noch drauf ein.
Genau, ja. Und fliegen musste ich auch noch. Ich bin seit letztem Jahr jetzt auf der Langstrecke. Ja. Und das war zu viel. Das war einfach zu viel. Zeitlich hat es, wie du schon anfangs erwähnt hast, war es natürlich ein Ritt auf Messerschneide sozusagen. Ja, es war schon sehr anstrengend, auch körperlich anstrengend.
Ja.
Und Hochzeiten sind auch körperlich anstrengend. Also wir sind oft 12, 14, 16 Stunden teilweise vor Ort.
Ja.
Und du hast da keine Pause. Du bist da mental, bist die ganze Zeit, wir sind auf der Jagd nach diesem Moment, von dem ich gerade erzählt habe.
Ja.
Ne? Und das heißt, wir kamen eigentlich nie zur Ruhe. Und wie ich habe ja erwähnt, ich bin jetzt schon 40 und ich merke einfach, du bist halt nicht mehr so wie mit 30. Ja? Das schlaucht dich halt irgendwann. Ne? Und du brauchst halt einfach länger zum Regenerieren.
Ja.
Und ich war letztes Jahr auf einer Hochzeit, da war ich um 12 Uhr, ich war so müde, ich wollte die Kamera in die Ecke legen und mich einfach dazulegen, weil ich war einfach so müde war, ne? Und war noch am Fotografieren. Aber ich habe gemerkt, okay, wir haben 8 Jahre das jetzt gemacht, es war eine tolle Zeit, uns hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt ist Zeit was für etwas Neues und haben wir entschlossen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf das andere.
Mhm.
Ist immer noch, wir machen ja immer noch 2, 3 Sachen nebenher, ne? Ich meine, jetzt mit dem Kind wird wahrscheinlich sowieso nochmal eine andere Einschnitt werden im Leben, ne? Die Eltern da draußen wissen bestimmt, wovon ich rede. Und das Fliegen ist natürlich auch nicht ohne.
Ja.
Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fokussieren jetzt auf eine Sache, das Cockpit Buddy und genau, Wedding Pilots. War eine schöne Zeit und haben es sehr genossen und hängen uns die Kameras an die Nagel.
Ja, ich finde das einen mega mutigen Schritt. Das kann man tatsächlich vielleicht erst dann auch nachvollziehen, wenn man selber mal ein Unternehmen gründet und sagt, da schmeißt man so viel Investition, jetzt nicht mal der monetäre Aspekt, sondern einfach auch der zeitliche Aspekt, das Herzblut, die Aufgabe, der Verzicht, den man auf der anderen Seite halt ausübt und dann das aufzugeben, in Anführungszeichen. Aber das finde ich ein mega cooler Schritt, also tatsächlich. Da nochmal zum Abschluss und dann gehen wir auf euren neuen Lebensabschnitt, weil das ist wirklich noch viel interessanter einfach. Ich muss es einfach so sagen, ja. Hau mal noch einen Tipp raus für vielleicht auch angehende Fotografen oder Fotografen, die es gerade schon super professionell machen. Was ist euer Best Learning einfach, wo man sagt, das bringt den Brautpaaren am meisten, direkt vielleicht sogar, oder und boostet euch nochmal so richtig nach vorne. Ja. Also ganz spontan ist das jetzt, ja? Also wenn dir nichts einfällt,
doch,
ist
toll, auch okay. Ja, ja. Wir haben jetzt zwei Sachen, die unser Business nach vorne gebracht haben. Das eine war das Netzwerk und das andere war ein Video von Simon Sinek. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja. Ask about the why. Also frag ihm erst nach dem Warum. Mhm. Und als ich das verstanden habe, hat sich unser komplettes Business hat sich gedreht.
Ja.
Weil früher haben wir immer geschaut, okay, wie kriegen wir Kunden oder sowas. Ne?
Mhm.
Und das war jetzt der Fokus. Warum machen wir das? Warum machen wir eigentlich die Fotografie? Was haben wir davon, dass wir die Fotografie machen, Hochzeitsfotos machen. Ne? Mhm. Und was hat das Brautpaar davon?
Mhm.
Klar, man sagt jetzt natürlich schöne Fotos oder sowas. Ja. Aber als ich gemerkt habe, es geht nicht darum, es geht um das Menschliche, es geht um die Marke, um die Persönlichkeit und sowas. Ja. Es geht gar nicht darum, du musst einen Wert schaffen, du musst einen Wert liefern für die Menschen. Ne?
Ja.
Und das, als ich das verstanden habe, hat sich unser Business komplett gedreht und unsere Kunden hat sich auch gedreht. Unser Kundenstamm hat sich auf einmal war ganz anders.
Mhm.
Die Leute kamen zu uns und wir sind nicht auf die Kunden zugegangen, sondern die kamen auf uns, weil sie erkannt haben, um was es bei uns geht. Ja.
Ja.
Es geht nicht nur um schöne Fotos. Schöne Fotos kann jeder machen. Ja? Es geht nicht um den Preis. Wenn du mit dem Preis gehst, kann das auch jeder machen irgendwie.
Ja.
Von null bis keine Ahnung was. Ja?
Mhm.
Es geht einfach darum, was für einen Wert man den Leuten gibt.
Ja.
Ja. Und wir haben es wirklich jedes Mal reingekniet, den Leuten den bestmöglichsten Wert zu geben. An der Hochzeit selbst, vorher schon, die aufzuklären und hinterher auch natürlich, ne? Dass man dann einfach ein gutes Produkt an die Hand gibt. Aber einfach so viel Wert zu schaffen, dass sie einfach überwältigt sind. Ja? Das war an dem Tag der Hochzeit war das schon sehr, sehr wichtig für uns.
Ja. Ich erinnere mich an eine Hochzeit, die wir zusammen hatten, das war im letzten Jahr, wo die Braut auf dem Pferd.
Die kam sogar im SWR, ne?
Ja, richtig. Super lustig einfach. Und dann kam SJ zu mir her und sagt: Ey, schau dir das Bild mal an. Und dann hast du dieses Pferd fotografiert, wo es so eine richtige Grinseschnute hatte. Können wir vielleicht in die Shownotes reinhauen, wenn ihr wollt, oder wenn es erlaubt ist. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Ja. Das ist extrem witzig. So wie nur zum Thema gute Fotografen, das Brautpaar muss ich verstehen. Und tatsächlich, es ist einfach so, es ist fast mit jedem Dienstleister so. Ja.
Genau, ja.
Sehr geil. Okay, wir machen hier einen harten Cut im wahrsten Sinne. Wir gehen nämlich auf deine Karriere. Lass uns mal wirklich von Anfang an einsteigen in deine Fliegerkarriere. Weil ich glaube, das interessiert einfach auch mal so den Großteil. Ja. Man erfährt wahrscheinlich ganz viel von dir in deinem Podcast Cockpit Buddy.
Genau.
Gehen wir auch nochmal drauf ein und schreiben wir auch in die Shownotes rein. Aber erklär mal so ein bisschen Pilot. Für mich ist das so ein krasser Job irgendwie, so ist das immer so unerreichbar sozusagen. Erzähl mal, wie war damals deine Ausbildung? Was für Risiken ist man da überhaupt eingegangen und was muss man da investieren, um überhaupt mal Pilot zu werden? Also zeitlich und alles gesehen.
Zeitlich, ja. Bei mir hat das angefangen, als ich 6 war, dass ich halt unbedingt bei Pilot werden wollte. Also ich habe vom Fliegen geträumt. Ich habe meine Arme ausgebreitet und bin im Zimmer rumgeflogen, quasi virtuell im Kopf zumindest, Tagträume. Und mit 16 war für mich klar, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall Pilot werden. Und als ich dann Abitur fertig hatte, dann war ich kurz beim Augenarzt und er hat gesagt, das wird so nichts. Das war natürlich schon mal ein krasser Dämpfer. Ne?
Mhm.
Und die Anforderungen waren einfach zu stark. Ich hatte so eine ganz leichte Sehschwäche und es hat aber gesagt, das passt nicht. Ja.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen zu studieren und dann kam so nach 4 Semestern, nach 2 Jahren kam so die Lasergeschichten auf, diese Augen lasern lassen. Und sowas, ne? Und da habe ich mich informiert, ob das bei mir möglich ist. Und ich habe mir die Augen nicht lasern lassen. Also ich habe mir immer noch so, wie sie am Anfang schon waren. Aber die Ärzte meinte so, die Augen sind gar nicht so schlecht, sind besser geworden. Und die Anforderungen sind jetzt nicht mehr so streng wie früher.
Mhm.
Und medizinisch spricht da jetzt keiner nichts dagegen. Ja?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es dann. Dann habe ich die ganzen Tests gemacht, bin aber im allerletzten Interview bin ich dann gescheitert. Du musst dir vorstellen, das ist so ein zweistufiges Interviewverfahren oder zweistufiges Auswahlverfahren.
Mhm.
Und im ersten Auswahlverfahren, es geht so 2x halbe Tage, da fallen schon mal 90% der Leute durch.
Mhm.
Und dann beim zweiten Mal auch nochmal so 90%. Also insgesamt sind Durchfallquote, glaube ich, von über 90% halt auf jeden Fall. Ja.
Mhm.
Und ich bin im allerletzten Test, bin ich dann gescheitert, im Interview oder sowas. Ne? Aber dann habe ich gesagt, okay, ich mache es trotzdem. Ja. Mhm. Und der Invest war dann halt 70.000 Euro Ausbildungskosten.
Nochmal ganz kurz, weil das habe ich noch nicht verstanden. Du hast gesagt, du hast angefangen zu studieren mit Fliegerlehre.
Nee, genau. Ich habe angefangen zu studieren, ganz normal an der Universität, Wirtschaftswissenschaften.
Okay, Wirtschaftswissenschaften, genau. Okay, also was ganz anderes.
Genau, was anderes. Mhm, okay, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die Flugausbildung. Mhm. Und damals war der Weg halt über eine Airline, die das vorfinanziert.
Ja, ja.
Und deswegen haben die auch so ein Auswahlverfahren, du bewirbst dich halt für die Airline.
Ja.
Aber ich habe es halt nicht bestanden gehabt. Ganz am Schluss bin ich dann rausgeflogen.
Jetzt klar, okay.
Mhm. Am allerletzten Teil bin ich dann rausgeflogen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich mache es privat, also auf einer Flugschule, einer privaten Flugschule.
Ja.
Und da musst du halt Geld mitbringen, 70.000 Euro.
Ja.
Und die Ausbildung geht so 2 Jahre ungefähr. Mhm. Und ja, die Ausbildung habe ich dann fertig gemacht. Aber ich habe halt kein gutes Timing erwischt. Da war halt gerade der 2. Irakkrieg. Ich weiß nicht, ob sich die Leute erinnern. Das war 2003. Mhm. Dann ist der George W. Bush da in den Irak einmarschiert. Mhm. Und dann, wenn Krieg ist, dann ist in der Airline-Branche grundsätzlich immer schlecht mit Jobs oder so. Und so war es dann auch, dann war ich halt erst 2 Jahre lang auf der
Straße. Das wusste ich auch nicht, ja.
Ja, das war echt ganz schlimm, ja. Okay. Kann man auch SARS, glaube ich, zu der Zeit war, ich weiß gar nicht, wann das war, aber es war, glaube ich, ähnlich. Mhm. Auf jeden Fall wurden keine Leute mehr eingestellt. Das war, ich habe nach 9-11 habe ich angefangen, weil ich gedacht habe, okay, ich mache das antizyklisch, weil schlimmer als 9-11 wird es hoffentlich nicht mehr werden. Mhm. Aber es war nicht der Fall, nach dem 2. Irakkrieg war es noch schlimmer. Also die wirtschaftliche Lage bei den Airlines war noch schlimmer.
Okay, krass.
Ja. Und genau, dann habe ich mich beworben, habe dann gejobbt, mich über Wasser gehalten und habe schon gedacht, ich kriege keinen Job mehr oder sowas, weil es gibt eine sehr, sehr hohe Quote an langzeitarbeitslosen Piloten.
Echt?
Ja, die keinen Job bekommen.
Wow.
Ja, und dann hast du halt 70.000 Euro Schulden,
ja,
keinen Job und der Schein verfällt.
Das ist ein Risiko ohne Ende, was man da eingeht. Ja, Wahnsinn.
Große, okay. Hohe, hohe.
Wie ist das so aktuell? Ist das auch noch so?
Ja, ist immer so. Also es gibt Airlines, die finanzieren das vor. Mhm. Es gibt auch Airlines mittlerweile, weil sie gemerkt haben, es ist ein krasser Pilotenmangel in 10 Jahren oder in ein paar Jahren, dass sie das komplett bezahlen. Aber sie haben natürlich auch Auswahlverfahren und sowas genommen. Und ja, du musst ja aber bei den meisten Airlines musst du es immer noch zahlen, die 70.000 Euro oder mehr. Ja.
Okay. Und dann hast du ja relativ viel Kurzstrecke immer geflogen, Co-Pilot und so, ja. Und dann hast du dir irgendwann, letztes Jahr war es, glaube ich, oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, hast du dir den Entschluss gefasst, ich mache jetzt Langstrecke. Was ist so der Unterschied Kurzstrecke, Langstrecke? Ist das nur Deutschland und dann auf einmal ganze Welt? Oder warum ist das vor allem auch so ein Unterschied? Also ich dachte immer, Pilot, naja, dann flieg halt nach Afrika oder so.
Es kommt immer auf die Airline an. Ne?
Ja, okay.
Aber die meisten Airlines machen es so, dass die Piloten immer nur auf ein Muster geschult werden. Mhm. Weil die Ausbildung kostet sehr viel Zeit und Geld. Mhm. Und kostet so 45.000 nochmal extra, nur für die Schulung auf ein bestimmtes Flugzeugtyp. Einen Typ vom Flugzeug, genau. Und das heißt, du musst halt erstmal ein paar Jahre dass sie auf dem Muster fliegen, damit sie es amortisiert. Mhm. Und bei unserer Airline ist es jetzt so, du kannst halt irgendwann wechseln von der Kurzstrecke auf Langstrecke, aber ich wollte irgendwie nie. Ja. Weil ich wusste, okay, du hast halt dann weniger Flüge. Ne? Auf der Kurzstrecke hast du 1 bis 5 Flüge am Tag und fliegst halt alles so bis 5 Stunden, sag ich mal. Ne? Also Europa, Nordafrika, Russland und so, das ist alles so Kurzstrecke. Mhm. Und alles über so 6 Stunden hinaus ist so Langstrecke.
Mhm. Ja. Also da geht es nur um die Flugzeit im
Prinzip. Fluglänge, genau.
Länge,
so. Ja, also Flug, ja.
Dauer oder?
Dauer, ja.
Kilometer.
Sowohl als auch. Es ist same. Ja.
Okay.
Du kannst auch mit einem Kurzstreckenflugzeug, kannst du mit Zwischenstopps, könntest du auch Langstrecke fliegen. Mhm. Und du kannst auch mit einem Langstreckenflugzeug auch Kurzstrecke fliegen, das geht auch. Mhm. Aber prinzipiell ist es halt nach Flugzeugtyp gebunden.
Einfach ja, nur. Okay, genau. Alles klar. Ja. Cool. Und dann Umschulung gemacht und jetzt tingelst du ja wirklich durch die Gegend. Und
genau.
War das für dich nochmal so ein Erfahrungsmehrwert tatsächlich, wo du sagst, krass, da sehe ich jetzt nochmal so viel mehr von der Welt und sieht man als Pilot überhaupt so viel mehr von der Welt? Ich stelle mir das dann so vor, ja, die landen da, ja, und dann haben die erstmal da eine Woche Urlaub und dann fliegen sie halt wieder zurück, aber ich habe mir auch schon sagen lassen, dass es halt einfach nicht so ist, ja.
Schön wäre es, ne? Ja. Also auf der Kurzstrecke war es so, dass wir meistens nur so 12 Stunden Aufenthalt hatten. Mhm. Das heißt, du bist ins Hotel, hast geschlafen, hast gegessen, hast dich sauber gemacht und bist wieder los.
Ja.
Also von der Stadt habe ich meistens europäische Metropolen, war ich zwar sehr oft in sehr vielen Metropolen, aber ich habe sehr wenig gesehen von den Metropolen. Ne? Mhm. Es gab so ein paar Ausnahmen, da hatte ich mal so ein bisschen mehr Zeit, aber generell habe ich fast gar nichts gesehen. Bist einfach nur zum Schlafen ins Hotel und bist dann einfach in der Schicht geblieben.
Ja.
Ne? Und auf der Langstrecke ist es so, du fliegst irgendwo hin und hast dann 24 oder 48 Stunden Zeit. Also zumindest bei unserer Airline ist das so. Ne? Ist je nach Airline unterschiedlich. Und es ist so, dass wir dann halt zum Beispiel die Ostküste Amerika ist halt 24 Stunden nur. Mhm. Das heißt, du kommst irgendwann an, musst eigentlich zweimal schlafen, du musst halt komplett einen Schichtwechsel machen. Mhm. Ja, du kannst ja auch wahrscheinlich mit Schicht wechseln oder sowas. Ja,
nö, nicht mehr.
Nicht mehr, ja, aber vielleicht kannst du dir von früher noch erinnern.
Ganz dunkel.
Aber es ist halt schon hart, wenn du halt einmal fliegst du tagsüber hin und dann fliegst du einmal nachts zurück oder sowas. Ja, und du musst eigentlich zweimal schlafen oder solltest du zweimal schlafen, was essen und so. Und dann hast du natürlich dann Zeit, dir die Stadt anzuschauen. Mhm. Wenn du 48 Stunden Zeit hast, dann hast du natürlich noch mehr Zeit. Ja. Mhm. Dann hast du einen kompletten Tag frei. Ja. Aber es kommt dann immer so ein bisschen an auf die Zeitverschiebung.
Ja.
Zum Beispiel in Amerika ist es so, dass du morgens an der Westküste um 3 Uhr morgens aufwachst, ja, und dann kriegst du Hunger. Dann gehst du halt irgendwo zum Fastfood-Restaurant zum Frühstück oder sowas. Ja.
Okay.
Und dann hast du zwar noch den Tag, aber bist du dann sehr, sehr früh müde oder so.
Ja.
Und wenn du Richtung Asien fliegst, dann kannst du eigentlich, dann schläfst du nachts halt wenig, weil du halt das halt deutschüber tagsüber ist, ja.
Mhm.
Und schläfst dann erst morgens dann tagsüber dann, ja, in Tokio zum Beispiel oder sowas.
Wie ist es für die Partnerin, also jetzt für Jae-in im Prinzip, wie ist es, schwer dann mit Familie und Langstrecke und das zu handeln?
Na, ich bin auf der Langstrecke bin ich sogar mehr zu Hause als auf der Kurzstrecke.
Cool, ja.
Weil du halt weniger oder schneller arbeitest. Du arbeitest mehr in weniger Zeit.
Mhm.
Früher war ich immer Montag bis Freitag unterwegs, Samstag die Hochzeit, sondern gearbeitet und dann halt habe ich halt so ungefähr 25 bis 30 Flugstunden gehabt. Es wird immer nur Flugstunden gezählt bei uns. Ja.
Ja.
Also nicht die Zeit zwischen den Flügen auch nicht und im Hotel auch nicht, genau. Sondern nur die reine Flugzeit, also wenn sich das Flugzeug bewegt.
Also nicht mal Anfahrt, also klar, Anfahrt ist ja bei den meisten nicht dabei, aber so...
Nee, alles nicht. Nee.
Alles gependelt davor mit Check-in und so auch nicht?
Nee, alles nicht.
Wow, krass.
Ja, ja. Ja,
ja. Okay, hart. Ja, okay,
ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du machst dasselbe, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt nach Buenos Aires fliegst, bist du 4 Tage unterwegs oder so, ja, fliegst da mal 14 Stunden hin und 13 Stunden zurück, dann bist du bei 27 Stunden, hast ähnliche Zeit, bist aber nur 4 Tage unterwegs. Ja.
Ja.
Aber du kommst nach Hause und hast halt diesen Jetlag.
Ja.
Oder nicht alle, aber ich habe zum Beispiel Jetlag. Ja. Das ist ein krasser Jetlag immer.
Ja.
Und bin halt kaputt. Aber es ist natürlich schon eine Belastung für die Ehe oder für die Beziehung an sich. Aber wenn man sich so ein bisschen darauf einstellt, ich meine, es gibt genug Beispiele, wo es gut funktioniert.
Ja.
Und ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern ich glaube, auch ein Tipp für die Eheleute, für die zukünftigen hier einfach.
Ja.
Es liegt nicht an den äußeren Umständen. Es liegt immer an den zwei Personen untereinander, ja. Wie man das damit handelt.
Tatsächlich, Mindset ist... ein Punkt, wo ich an SJ schon ganz, also zum ersten Moment eigentlich schon kennengelernt hat, der hat ein unglaublich krasses Mindset. Er hat einen krassen Willen, irgendwie die Dinge zu erkennen, und er hat auch einen richtig krassen Fokus irgendwie auf etwas. Also wenn er etwas macht, dann macht er das irgendwie zu 100% und das auch wirklich richtig gut. Da ist auch dieses Thema Cockpit Buddy, wo wir jetzt mal einsteigen werden. Mega interessantes Thema, aber ich will das gar nicht erzählen, um was es geht, sondern das machst du, weil da ist es einfach genau 100% richtig. Erzähl bitte, was ist Cockpit Buddy? Und das ist auch wirklich für diejenigen vielleicht interessant, die nach ihrer Hochzeit mal in Flitterwochen fliegen. Ja, aber jetzt kommst du.
Ja, als Pilot kriegt man halt sehr oft Fragen gestellt, so wie ist das denn und keine Ahnung was, ja, und wie läuft das dann und was sind das für Geräusche und was passiert mit dem Flugzeug und sowas. Und ich habe schon seit ich fliege, kriege ich mal die Fragen. Ja? Und dann habe ich halt immer sehr viele Fragen beantwortet und habe Leuten geholfen, die auch gerade Flugangst haben. Ne?
Mhm.
Und seit 2 Jahren mache ich diesen Podcast, Cockpit Buddy, und da habe ich einfach diese Fragen einfach mal beantwortet. Das hatte vorher noch seinen Ursprung bei Snapchat, als ich dann für das Marketing für Wedding Pilots, hat Jane eigentlich das ganze Marketing genommen, weil ich halt viel arbeiten musste, und sie hat dann Fulltime halt Wedding Pilots gemacht. Und der einzige Kanal, den ich übernommen habe, war halt Snapchat damals, da kam halt damals auf.
Mhm.
Und da habe ich dann ein bisschen was vom Fliegen gesnappt, habe den Leuten mal so einen kleinen Einblick gegeben, und dann kamen natürlich die ganzen Fragen. Und jeden Tag eine Frage beantwortet, habe mir sehr viel Zeit dafür genommen, und dann immer eine Frage beantwortet. Aber so wie bei den Insta-Stories heutzutage war es dann nach 24 Stunden weg und es war nicht gespeichert. Ne?
Mhm.
Und nach ungefähr einem halben Jahr oder so, nach 180 Fragen, habe ich festgestellt, die Fragen wiederholen sich ja schon wieder. Und die waren nicht gespeichert. Da habe ich gesagt, das war jetzt ganz schön doof, Herr Kim, ja, die ganze Arbeit umsonst. Ja. Und ich habe mir echt viel Zeit genommen. Ich habe gesagt, okay, diesmal machst du es anders. Und zu der Zeit habe ich halt viel Podcast gehört. Ich habe gesagt, okay, jetzt diesmal konserviere ich es, damit alle Leute es irgendwann anhören können. Ich sage, hey, hier, die Frage, die habe ich schon ein paar, ich kann sie dir gerne beantworten, kannst du aber detaillierter noch im Podcast anhören.
Ja.
Und dadurch dann entstanden, dass die Leute halt immer mehr Fragen hatten, und die Leute, die gerade mit Flugangst, die haben natürlich sehr, sehr viele und sehr klasse Fragen.
Mhm.
Und die habe ich dann in so einer Facebook-Gruppe dann beantwortet.
Mhm.
Und dann war die Idee irgendwann, ja, mit dir würden wir gerne mal fliegen gehen. Und ich sage, ja, klar, können wir das machen, aber nicht, wenn ihr Flugangst habt.
Mhm.
Dann macht ihr einen Teil meiner Morgenroutine oder einen Teil meiner Routine, meiner Gewohnheiten. Mhm. Und das wird euch helfen, eure Angst abzulegen.
Mhm.
Ja? Und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, viele Seminare besucht, Persönlichkeitsentwicklung. Und weil du sagst halt, der Fokus, ne, das ist so, so wichtig. Aber ich war halt noch nie, ich war nicht immer so. Ne? Du musst dir vorstellen, beim Studium war ich so, dass ich habe extra das Zimmer Richtung Westen genommen und bin erst wach geworden, als die Sonne untergegangen ist, weil sie in mein Zimmer gescheint hat. Ja? Ich bin erst um 17 Uhr abends aufgewacht. Ja? Wir waren die ganze Zeit Party machen und sowas.
Ja.
Und als die Leute gehört
aber haben... Aber selbst da hat er schon realisiert und wusste einfach, was er will.
Also und als die Leute gehört haben, ich werde Pilot, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sowas. Hey, du bist immer zu spät und schläfst die ganze Zeit noch und so. Und ich bin natürlich immer pünktlich, ja, wenn man muss, geht das halt. Ja. Und es hilft mir jetzt. Ja. Ich habe mir über die Jahre jetzt eine Gewohnheit aufgebaut und auch den Fokus versucht, immer weiter zu schärfen. Und das hilft mir natürlich jetzt auch ganz stark bei den Business-Sachen natürlich auch, das alles hinter einen Hut zu bekommen, ja auch mit der Ehe, mit den ganzen Beziehungen, mit dem Business, mit dem Mindset, um weiterzulernen einfach. Ja.
Willst du mal so einen Teil einer Morgenroutine, was da so raus ist, willst du das mal raushauen oder ist das schon weit in deinem?
Klar. Ich fange morgens an und ich prime mich, so nennt sich das Priming, vielleicht hast du schon was davon gehört. Sehr, sehr wichtig, sich einfach auf den Tag vorzubereiten, ne? Einfach das den Grundstein zu legen für den Tag. Und ich sage mir meine Ziele, die ich habe im Leben auf und das sind so 5 Gedanken, die ich hier jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich eher aufstehe, diese sage ich mir laut vor oder ich gehe sie in Gedanken durch. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, mache ich dasselbe nochmal. Ne?
Okay. Nenn doch mal so ein Beispiel, also jetzt nicht deine Gedanken, sondern doch, tatsächlich auch ganz so, nö, muss ja nicht, einfach dann, damit sich die Leute darunter vorstellen können, okay, der Äuglein gehen auf, ja, und...
Ja, genau, ich sitze dann da und mache die Augen auf, ne? Und das Erste, woran ich denke, ist, ich möchte der beste Ehemann für Jane sein. Das hört sich jetzt total romantisch und vielleicht auch schleimig an oder sowas, aber es ist wirklich das, was ich jeden Tag mache. Und natürlich weiß ich, kann nicht jeden Tag der beste Ehemann sein. Ich werde nicht immer das erreichen, was ich gerne möchte, aber ich habe ein Ziel, was ich erreichen möchte. Und es hilft mir natürlich, jeden Tag mehr, vielleicht auch mehr Geduld, mehr Verständnis oder vielleicht eine Minute mehr Liebe zu geben, ja, als ich sonst bereit bin, wenn ich mich da so auf diesen Tag fokussiere. Ja.
Ey, das ist schon so viel wert einfach. Ich habe mir das, also ich schreibe mir das jetzt gerade nochmal auf nebenher, ich werde das ab sofort auch machen. Das ist der Hammer. Ja, richtig cool.
Ja, und das sind so Sachen, ich sage mir auch zum Beispiel, weil ich früher nicht so diszipliniert war, ne? Ich möchte Disziplin leben, weil ich weiß, okay, das ist der Schlüssel zu Erfolg, ist halt Disziplin einfach. Ja. Und das sage ich mir auch jeden Tag auf. Ja. Und ich schreibe mir meine Ziele auch jeden Tag auf. Ja. Das ist auch so meine Routine, die ich mache. Ich mache, sobald ich aufstehe, mache ich mein Bett. Ja. Weil ich weiß nicht, ob du dieses Video mal gesehen hast von diesem...
Navy Seal?
Ja, genau, Navy Seal. Ja. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, mache ich. Ja. Ja. Versuche ich mal zu integrieren und mache ich jetzt auch. Ja.
Für die, die es nicht wissen, da ist tatsächlich so ein Navy Seal-Ausbilder und er sagt, beginne den Tag mit einer Aufgabe und erfülle diese Aufgabe. Also das ist mal jetzt einfach sinngemäß übersetzt. Ja. Und das Einfachste, was du tun kannst, ist aufstehen und dein Bett machen. Und das hat den Erfolg, wenn du diese Aufgabe erfüllt hast, gehst du schon mal mit einem erfüllten Mindset quasi raus. Und wenn du zurückkommst, dann wirst du quasi wieder an diese Aufgabe mehr oder minder erinnert, dass du sie erfüllt hast und du kommst in ein geordnetes Zuhause sozusagen. Also ganz sinngemäß könnte man das so beschreiben. Habe ich das richtig erklärt?
Egal, wie schlimm der Tag war, wenn du heimkommst, hast du was Positives, hast du noch geleistet. Ja.
Genau.
Ja. Und darum geht es einfach, den Tag positiv zu starten, damit du Momentum aufbaust einfach.
Ja.
Und das ist so wichtig, die Leute unterschätzen das. Dieses Mindset, dieses mentale Training, das ist ja das, was die Profi-Spitzensportler unterscheidet zu den normalen Sportlern. Ja. Das unterscheidet sich nicht am Talent oder an dem Training, sondern es unterscheidet sich alles im Kopf. Ja. Und die machen ja auch wirklich mentales Training. Und das ist so, so wichtig, gerade bei Formel 1-Fahrern, bei Skifahrern. Auch wir Piloten machen das ganz viel mentales Training.
Ja.
Und das ist so, so wichtig. Ja.
Ja.
Und das ist so ein Teil meiner Morgenroutine zum Beispiel. Ja.
Sehr cool. Und was brauchen wir da? Wie viele Punkte? 5? Oder kann man das individuell festlegen?
Ja,
oder?
Jeder wie so möchte. So 3 bis 5 ist bestimmt gut. Ja. Ich habe jetzt einfach mehr 5 Gedanken, die ich mir jeden Morgen aufsage. Das sind so Stichwörter, ja, Nomen, und die sage ich mir dann jeden Tag auf. Ja. Ich verbinde die natürlich auch sofort mit Bildern. Ja. Ich stelle mir das dann vor.
Ja. Sehr cool. Richtig cool. Thema Flugangst, das ist ja wirklich so ein bisschen die Kernbotschaft von Cockpit Buddy, ist es richtig so?
Genau.
Ja. Nimm uns da nochmal ein bisschen genauer mit rein, einfach. Was machst du da wirklich ganz genau? Was kann man bei dir lernen? Was bekommt man bei dir? Wie bekommt man es? Wo bekommt man es? Haus mal wirklich raus. Also,
okay. Ja, ich biete ganz viel an, also ganz viel auch kostenlos natürlich. Podcasts, es gibt ein gratis E-Book, die Facebook-Gruppe ist umsonst, wo man überall Fragen stellen kann.
Was kriegt man in dem E-Book? Um was geht's da?
Das sind so 5 Flugangst-Tipps dabei, ne, für die Leute. Und da geht's halt mehr so.
Wie sie Flugangst bekommen? Nein.
Wie sie Flugangst bekämpfen können. Ne?
Ja,
so.
Ja, ja.
So Best Practices, ne, was man so auf die Schnelle machen kann. Ne?
Okay.
Und dann biete ich natürlich auch Coachings an, für die Leute, die wirklich ihre Angst loswerden müssen. Ne, die sagen, okay, nee, ich möchte gerne oder ich will oder ich hätte Fahrradkette. Mhm. Und die sagen, ich möchte es unbedingt jetzt loswerden. Mhm. Für die Leute habe ich ein Programm geschrieben, das ist ein Teil meiner Morgenroutine. Aber dann, das hilft den Leuten einfach, ein anderes Mindset zu bekommen, den Fokus richtig zu setzen auf die wirklichen Sachen. Weil Angst ist so eine schlechte Angewohnheit mehr oder weniger. Wir haben die uns antrainiert. Und unser Gehirn ist so gebaut, ja, wir können auch nichts dafür, aber man kann das Gehirn auch anders programmieren. Mhm. Ja, und man kann das Gehirn so programmieren, dass es neuen Autopiloten aufspielt. Ich sage immer, Leute, ihr habt einen falschen Autopiloten programmiert, mhm, und wir müssen jetzt anfangen, den Autopiloten neu zu programmieren. Mhm. Weil das Programm, was bei euch abläuft, unterbewusst, ja, das ist falsch, das ist vollkommen falsch. Die Leute verknüpfen zum Beispiel Fliegen mit was Negativem,
genau,
ja, was Unsicherem.
Da wollte ich gerade mal, lass mal da nochmal reingehen. Tatsächlich, was ist so der typische Flugangst-Mindset-Fehler?
Der Fehler ist, Gefahr zu sehen, wo keine ist. Mhm. Ne? Ich meine, Flugangst gibt es ja in dem Sinne gar nicht, sondern die meisten Leute haben ja Angst, entweder zu sterben, abzustürzen, mhm, in irgendeiner Form, ja, mhm, oder dass sie sich peinlich machen in irgendeiner Form. Mhm. Ne? Das sind ja die zwei Grundängste, die jeder Mensch hat, nicht gut genug zu sein, mhm, ja, oder halt keine Liebe mehr zu bekommen. Mhm. Ja? Das Sterben, wir wissen alle, wir müssen irgendwann mal sterben,
ja,
aber die Angst dahinter ist, dass wir keine Liebe mehr bekommen.
Ja.
Deswegen ist das Social Media, da kriegen wir so ein Stückchen Liebe. Weißt du, wenn wir so Mails bekommen, dann wissen wir, okay, jemand denkt an uns und sowas. Mhm. Deswegen sind wir da so sehr, sehr abhängig davon. Mhm. Das setzt bei uns Glückshormone frei. Mhm. Ne? Und die Angst ist halt, dass wir das nicht mehr bekommen. Mhm. Und zum Beispiel Leute haben Angst vor Kontrollverlust oder Turbulenzen oder sonst irgendwas, mhm, nur vor der Enge oder sowas. Ja. Mhm. Das passiert alles im Kopf. Es ist nichts real davon. Die Angst ist real, aber die Gefahr ist es nicht. Mhm. Und die Leute verwechseln das sehr, sehr oft. Mhm. Dass Angst und Gefahr, dass sie das einen Topf schmeißen, weil sie Bilder gesehen haben, weil sie Filme gesehen haben, YouTube-Videos gesehen haben oder sonst irgendwas. Ja. Aber zum Beispiel Turbulenzen, viele Leute haben Angst, dass wir abstürzen deswegen oder dass wir absacken können, dass es Luftlöcher gibt oder sowas. Aber es gibt es alles gar nicht. Mhm. Es gibt kein Flugzeug wegen Turbulenzen abgestürzt. Ja. Mhm. Aber das Wissen alleine hilft nicht. Du musst es ja verinnerlichen. Du musst diese Glaubenssätze musst du verinnerlichen. Ja. Mhm. Das schaffst du halt nur durch Training und wieder Training.
Ja. Und wenn jetzt da jemand, bietest du so Einzelcoachings tatsächlich an, wo du auch wirklich individuell auf den Einzelnen zugehst und dann sagst du, okay, mach das. Und dann überprüfst du auch den Status nach einem gewissen Tag oder ist es gerade noch nicht möglich für dich oder machbar?
Nee, ich mache das nicht. Ich habe das schon gemacht, mhm, Einzelcoachings. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr zeitintensiv.
Ja, das denke ich. Ja.
Genau, und deswegen mache ich jetzt so Gruppencoachings,
ja,
oder so Online-Erfolgscoachings, so nenne ich das.
Ja.
Und es ist so, dass die Leute in 6 Wochen das Programm durchlaufen.
Mhm. Schreiben wir unten in die Shownotes rein, auf jeden Fall. Also
ja, genau.
Da könnt ihr euch dann nochmal genau informieren, was da passiert. Ja.
Und die kriegen jede Woche ein neues Modul freigeschaltet. Mhm. Da sind 2 Videos dabei mit Aufgaben. Mhm. Und diese Aufgaben sollen es halt jede Woche erfüllen. Mhm. Ja. Und du musst halt dann, sollst halt ein bisschen Zeit mitbringen, ja, ja, dass du halt 15 bis 30 Minuten am Tag, mhm, für diese Aufgaben erfüllst. Ja. Und das hilft einfach, das ist wie Zähneputzen. Du musst jeden Tag das machen. Ja. Damit sich was tut. Ja. Es langt nicht, wenn du einen Tag 10 Stunden lang Zähne putzt, mhm, dann musst du für den Rest des Monats nichts mehr machen, das, mhm, funktioniert so nicht.
Ja.
Und so ist es mit der Angstbekämpfung auch. Mhm. Wenn du eine neue Routine aufbauen möchtest, ein neues mentales Mindset bekommen möchtest, ja, dann musst du jeden Tag ein bisschen was dafür tun,
ja,
und dann kriegst du ein neues Mindset und dann, ja, geht die Angst auf einmal.
Ja. Ist tatsächlich so mit Mindset, ich habe da ein ganz abgespacedes Thema dafür, ich mache gerade diese japanische Wasser- Therapie, sagt man, glaube ich.
Ja, was ist das?
Es ist super interessant. Eigentlich ist es, trink nur Wasser. Ja.
Ah, okay.
Also tatsächlich, du beginnst den Tag mit 3 Gläsern Wasser einfach mal. Das ist schon mal hart so am Anfang, ja.
Das mache ich auch morgens, ja. Mhm. Nur 2, ja.
Und
Limette und Salz.
Ja, genau. Haust es noch rein? Yeah. Ja. Hatten wir von Mirko auch noch, die Podcast-Hörer wissen es ja, dass wir da den Mirko auch noch interviewt hatten. Und der hatte den Tipp auch mit Limette und Salz. Und ja, ja. SJ macht das übrigens auch schon seit 2 Jahren jetzt dann aktiv, ja, oder? Schon, ne? Ja, ja, es läuft. Und es ist echt, es hilft einfach, es ist Wahnsinn. Okay. Egal. Und tatsächlich, das 3 Gläser Wasser und dann trinkst du über den Tag verteilt immer hin und wieder ein Glas Wasser und nach jeder Mahlzeit trinkst du 2 Stunden nichts.
Genau, sehr wichtig.
Weil, also Hintergrund davon ist, dass die Magensäure
nicht verwässert wird.
Genau. Und dadurch entstehen quasi die Darm, also viele Darm, Unreinheiten, Krankheiten, wie auch immer, entstehen eben gerade durch solche Prozesse, weil man viel zu viel trinkt und,
genau,
den natürlichen Ablauf im Prinzip dadurch aus, ja, dem Gleichgewicht bringt. Ja, und damit kann man da ein bisschen rein. Aber nur mal kurz so nebenher, und genau das ist ja, um den Bogen wieder zu schließen, diese Routinen, dieses Anwenden musst du wirklich jeden Tag machen, sonst kannst du es nicht machen. Ist aber in jeder Ehe, in jeder Planung, für die Hochzeit ist es genauso, das erfahre ich gerade selber. Du musst die Dinge immer komplett jeden Tag machen und anwenden und nur dann kommst du auch irgendwann zum Erfolg. Ja.
Genau.
Und es ist wie mit einem Konto, Zinseszins, vorhin hatten wir es davon, ja, sind so kleine Beträge, die zahlst du ein und die sich am Ende dann wieder bezahlt machen irgendwann. Sehr cool. Machst du Gruppenflüge auch?
Ja, genau. Ich bin am Ende des Coachings, biete ich den Leuten an, wer will, dann gehen wir zusammen fliegen. dann treffen wir uns. Meistens fliegen wir nach Innerdeutsch, von Frankfurt ab Stuttgart. Mhm. Dann fliegen wir irgendwo hin und wieder zurück.
Wie läuft das ab dann? Kommen die dann, also mietest du dann so ein
Flugzeug? Ja, nee, ich buche ganz normale Tickets für die Leute, die dabei sein wollen. Mhm. Und dann mache ich mit denen natürlich vorher nochmal ein paar Übungen, zwischendurch ein paar Übungen. Und, aber wenn die 6 Wochen trainiert haben, dann sind die eigentlich fit.
Okay.
Das ist so, ich bin quasi das Gym, ne? Mhm. Aber du musst natürlich kommen und trainieren.
Das Gedankengym, ja.
Und dann, ja. Sonst funktioniert es nicht, ne? Ja. Sich nur anmelden im Fitnessstudio bringt auch nichts. Ja? Ja. Das, und das ist das. Und nach 6 Wochen, wenn du das gemacht hast, dann bist du fit. Dann schaffst du es ohne Probleme zu fliegen hin und her. Mhm. Und du musst dir quasi das selber beweisen. Ne? Mhm. Dein Kopf muss verstehen, dass du das, was du jetzt gelernt hast, umsetzen kannst, ja, und dass diese Gefahr nicht mehr vorhanden ist, die du dir vorher eingebildet hast. Ja.
Ja. Es gibt tatsächlich unglaublich viele Menschen, die Flugangst haben, die es aber nicht so 100% nach außen tragen. Ich habe da 2 Beispiele im Kopf. Einmal bin ich mit unserem Ministerpräsidenten geflogen und tatsächlich saß neben mir, wir sind da immer Business Class geflogen, und da saßen wir in der Business Class, und neben mir saß so ein, ich hätte jetzt mal vom Äußeren ein Manager-Typ halt getippt, ja. Und dann hat er echt angefangen, in diesen Sitz also in seine Armlehnen so richtig reinzukrallen, hat sich Musik vorher ins Ohr und dann so richtig gezittert und das Kinn gezittert und richtig, da dachte ich, Alter, was ist mit dem los hier? Weißt du, da habe ich gar nicht so das richtige Verständnis dafür gehabt. Und meine Schwägerin hat wohl auch Flugangst, hat sie mir am Sonntag berichtet.
Okay,
werde ich also empfehlen, ja, auf jeden Fall. Und genau.
Aber sehr, es geht gut, so schnell, man kann dieses Mindset, kann man innerhalb von Sekunden kann man drehen, wenn man möchte, ne?
Ja.
Aber bei den meisten Leuten hadert es einfach um die Umsetzung.
Ja.
Also weiß ich, viele Leute fliegen ungern, aber viele sind nicht bereit, was zu verändern bei sich. Viele wollen die Veränderung haben. Ja? Sie hätten gern einen Waschbrettbauch, aber sind nicht bereit, zu trainieren. Weißt du?
Aber es ist ja immer ein Verzicht, habe ich von Ben Autara. Es ist immer ein Verzicht. Egal, was du tust, verzichtest du auf den Waschbrettbauch oder verzichtest du auf Lebensmittel, um den Waschbrettbauch zu haben. Aber es ist immer ein Verzicht. Du hast immer einen Verzicht. Egal, was es ist.
Okay.
Willst du Geld haben, verzichtest du quasi auf neuestes Equipment oder neueste Sachen eben. Ja? Also du lebst immer irgendwo in Verzicht. Das finde ich irgendwie bockinteressant, das mal auch aus dieser Perspektive zu sehen.
Ich würde es, glaube ich, gar nicht... Also Verzichten hat für mich so einen negativen Touch, glaube ich.
Ja, ne? Kann man auch so sagen.
Ich würde ja so sagen, ich würde es eher positiv sehen. Ne? Also langfristig erspare ich mir das halt quasi. Ne?
Ja.
Ich arbeite was Langfristiges hinzu.
Ja.
Also wenn ich Sport mache, ich mache das ja, ich habe auch lange gesucht nach dem sportlichen Warum, ja?
Ja.
Immer wieder versucht, dann wieder nach ein paar Wochen wieder abgebrochen oder was dann so. Aber dann, als mein Warum stark genug war, als ich es langfristig gesehen habe, ja, für mein Leben, ja, dann ist es einfacher, das festzuhalten.
Wie gehst du auf die Suche nach deinem Warum? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich will mein Warum erkennen, wie machst du das? Gibt es ja so eine Erleuchtung, irgendwann wachst du mal nachts auf und dann, ach, das ist es.
Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Der Mensch wird motiviert durch 2 Sachen. Entweder durch Schmerz oder durch Freude.
Mhm.
Aber Schmerz ist so viel krasser, anstatt der Freude.
Mhm.
Ja. Zum Beispiel, jetzt stell dir mal vor, du hast ein Haus, ja, und da ist im Wohnzimmer ist irgendwie 100 Euro drin. Ne? Aber dahin zu gelangen, ist total schwierig. Es sind Gangster, Hunde oder sonst irgendwas. Ja? Ist total schwierig, dahin zu kommen.
Mhm.
Würdest du für 100 Euro da die Gefahren auf dich nehmen? Würdest du wahrscheinlich eher nicht. Anders als wenn zum Beispiel deine Verlobte jetzt da drin wäre, ja, und du müsstest sie jetzt retten, ja, dann ist der Schmerz viel, viel größer und du bist bereit, viel, viel anderes Risiko einzugehen als vorher für die 100 Euro.
Ja?
Ja. Und wir sind getriggert durch Schmerzen. Der Schmerz ist halt ein ganz, ganz großer, hoher Motivator.
Ja.
Und du kannst diesen Schmerz suchen und finden, das geht.
Ja.
Und ich würde es auch fast jedem empfehlen, wenn du wirklich was möchtest, dann geh bei der Suche nach dem Warum, geh über den Schmerz.
Ja, durch den Schmerz, durch die Angst durch.
Ja, durch die Angst durch und durch den Schmerz durch.
Ja.
Und das wird dich einfacher, das wird viel, viel schneller für dich funktionieren.
Ja.
Zum Beispiel, jetzt für die Hochzeitsleute ist natürlich schlecht, aber bei einer Trennung verändern sich die Leute sehr stark, ne?
Ja.
Weil der Schmerz so groß war. Ja?
Ja.
Wenn du wie ich zum Beispiel in der Flugausbildung, nichts zu essen hattest, ja, weil du kein Geld hattest, dann ist das ganz, ganz harte Lektion.
Mhm.
Aber dieser Schmerz, der motiviert dich dann im Leben halt mehr zu erreichen einfach. Ja.
Mhm.
Genauso wie wenn du eine ganz krasse Niederlage erlitten hast, ne? Hast du 2 Möglichkeiten. Entweder kannst du aufgeben oder du kannst halt diesen Schmerz nutzen und dafür deinen nächsten Gewinn vorbereiten. Und sowas, ja. Und der Schmerz, wenn es da irgendwas ist, dann ist es das Einfachste, über den Schmerz zu gehen. Ja.
Ja. Empfiehlst du so ein bisschen, also ist jetzt schon wieder krass Persönlichkeitssachen, aber egal, da gehen wir jetzt mal rein, weil ich es Bock interessant finde. Machst du so Mentoring-Sachen, also nicht du als Anbieter, ich meine, du bist quasi für viele schon ein Mentor, wenn man um Flugangst geht, aber hast du selber auch so das Mindset, ja, ich brauche meinen Mentor, also wirklich so einen personalisierten Mentor?
Ja, habe ich ja. Also für verschiedene Bereiche habe ich dann Leute, die mir dann helfen, ja, wo ich dann Rat frage, die schon viel weiter sind als ich, wo ich frage, hey, wie hast du es gemacht und sowas, ja. Also es gibt ja Unterschied zwischen Mentor und Coach. Ja, Coach bringt dir Sachen bei, aber der Mentor ist schon da, wo du gerne sein möchtest.
Ja.
Und du brauchst natürlich beides. Du brauchst einen Coach und du brauchst einen Mentor. Mhm. Ja. Und ich suche mir die Leute dann schon aus, ja.
Sehr cool. Cockpit Buddy Podcast. Tatsächlich, was kriegen da die Leute? Ich meine, die kriegen da mega interessante Sachen um Flugzeugthemen, aber du lieferst ja noch viel mehr einfach. Ne?
Ja, ich versuche viel die Fragen zu beantworten, die Leute haben, die ständig immer wieder kommen. Ne? Mhm. Aber ich versuche da natürlich auch ein bisschen die Fluggangsthemen mit einzupacken, ne? Was so dieses Mindset-Thema angeht und sowas, ja. Und, aber das meiste lernt man bei mir im Coaching.
Mhm.
Und der Podcast ist wirklich dafür da, die ganzen technischen Fragen oder halt auch so hinter den Kulissen einfach mal einen Einblick zu gewähren, was passiert im Cockpit, was ist, wie denken Piloten, ne? Was für ein Mindset haben Piloten, ja? Wie kommen wir zum Beispiel zu Entscheidungen oder sowas, ja? Das ist ja für viele auch nicht so einfach, wie treffe ich eine Entscheidung? Und wir müssen ja jeden Tag im Cockpit Entscheidungen treffen und zwar meistens sehr schnell, ja? Und warum zum Beispiel jetzt keine Entscheidung zu treffen, doch eine Entscheidung, dass man da damit auch trotzdem eine Entscheidung trifft, ja? Keine zu fällen.
Ja.
Und das ist meistens die schlechte Variante ist oder sowas, ja?
Ja.
Und da versuche ich halt einen kleinen Einblick zu geben, hier im Podcast, was so das Leben eines Piloten ausmacht, ja.
Sehr cool. SJ, mega interessant einfach. Wie kann man dich noch erreichen, wenn ich jetzt einfach mal eine Frage an dich hätte? Hast du da nochmal eine spezielle Adresse oder sagst du, hey, schreibt mir eine E-Mail oder Instagram, folgt mir auf Instagram, da könnt ihr mir auch schreiben.
Ja, also können mir überall folgen. Instagram schreiben mir sehr viele Leute, Cockpit Buddy oder bei Facebook könnt ihr mir schreiben. Könnt auch gerne E-Mail schicken, airmail@cockpitbuddy.com. Was euch am liebsten ist, das was, ja.
Sehr gut.
Ja, und ich bin da immer, ja, bin immer offen, ja.
Absolut, also ich habe ihn vom ersten Tag an einfach so kennengelernt und fast schon lieben gelernt, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber nein, eigentlich
Bromance
ist
es
so.
Hier.
Ja. Komm, wir müssen eine Bro-Faust machen, ja, okay. Aber tatsächlich ist unglaublich hilfsbereit, das ist der Hammer einfach, ja, und das, ich liebe ja so Mindset sowieso, genau.
Aber das ist auch das, was mir so am meisten gibt, ja.
Ja.
Aber ich meine, ich mache ja Cockpitball jetzt nicht dafür, um Geld zu verdienen. Ja, ich meine, ich versuche damit jetzt eine schwarze Null zu schreiben, ne? Das ist auch mein Ziel. Aber ich würde natürlich mehr verdienen, wenn ich ganz normal arbeiten gehen würde.
Ja.
Aber mir geht es einfach darum, es gibt mir halt viel mehr, wenn ich sehe, die Leute, die vorher nicht geflogen sind, die teilweise schon 6-7 Jahre eine Psychotherapie hinter sich haben und sagen nach 6 Wochen, hey, das hat mir mehr gebracht als die Psychotherapie, die 6 Jahre.
Hast du solche Feedbacks
tatsächlich? Ja, klar. Oder Leute, die halt nur mit Medikamenten geflogen sind, die sagen, ja, hier hast du meine letzte Pille, die brauche ich jetzt ab sofort nicht mehr.
Ja.
Oder dass halt Familienväter, die vorher den Flug im letzten Moment abgesagt haben, ihre Familie in den Urlaub geschickt haben, ihre Töchter, und dann nach 6 Wochen nach dem Coaching sagen können, ich kann jetzt endlich mit meinen Familien in den Urlaub fliegen.
Ja.
Und du gibst mir eine hohe Lebensqualität, das gibt mir halt viel, viel mehr. Ja.
Ja.
Und das ist halt meine Belohnung, mein Kerosin einfach, die Hilfsbereitschaft ist das eine, aber eigentlich sehr egoistisch von mir, weil ich dann halt dadurch viel mehr zurückbekomme, weißt du? Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Input und dieser Output, was ich dann zurückbekomme, ist halt immens groß, nicht mal monetär, sondern einfach von der Emotion her.
Ja. Sehr cool. Und um den Bogen wieder zur Hochzeit zu spannen, tatsächlich, wenn ihr in die Flitterwochen geht und einer von euch hat Flugangst oder beide zusammen, hört euch die Podcasts an, da kriegt ihr schon mal super viel Informationen. Geht auf Instagram, instagram.com/cockpitbuddy, richtig? Ja. Und wenn ihr noch viel mehr und wirklich eure Flugangst super, super gezielt bekämpfen wollt, dann einfach den Kurs von SJ buchen und da werdet ihr auf jeden Fall noch viel mehr Inputs bekommen. Das ist wirklich der Hammer, was ihr da geboten bekommt. Allein schon die Morgenroutinen, das hilft unglaublich viel. Ja. Sehr, sehr geil. Vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank für deine Zeit. Und
danke für die Einladung. Danke, dass ihr da sein durftet. Dankeschön. Always happy landings, Leute.
So ist es. Bye, bye. Ciao.
Ciao.